Ich lese den Predigttext 1. Johannes 4, Verse 9 bis 17. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns ist. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt.
Ja, liebe Geschwister, ich darf ganz herzliche Grüße mitbringen aus Bielefeld. Wir freuen uns sehr über die Verbundenheit und freuen uns auch über die Möglichkeit von so einem Kanzeltausch. Und wie gesagt, ich darf von der ganzen Gemeinde ganz liebe Grüße mitbringen. Und ich sollte auch nochmal ausrichten, ihr seid jederzeit herzlich willkommen, wenn ihr mal in Ostwestfalen Lippe weilt. Und das Recht, wenn hier mal kein Gottesdienst ist, besucht uns doch gerne mal. Und ganz kurze Rückmeldung. Gemeinde in Bielefeld wächst und gedeiht sehr und damit wachsen auch die Herausforderungen, Freude und Herausforderungen kombiniert. Und wir hoffen, dass wir jetzt im Frühjahr in unser Gemeindehaus einziehen können am Ostbahnhof in Bielefeld. Und dann haben wir schon mal die Raumfrage hoffentlich für einige Zeit geklärt. Also bitte betet für uns, aber umso mehr für die geistlichen Dinge, für das geistliche Wachstum der Gemeinde. Ihr Lieben, wir steuern arg auf Weihnachten zu, so könnte man das sagen. Vierter Advent, Heiligabend steht vor der Tür, wie man das so in der Mundart sagt. Und wir wollen diesen Gottesdienst und diese Predigt dafür gebrauchen, uns nochmal ausrichten zu lassen, was Weihnachten denn tatsächlich ist. Ihr habt jetzt an drei Sonntagen euch Jesus als den Menschen so ganz besonders angeschaut, von verschiedenen Perspektiven aus Gottes Wort. Und wir wollen uns heute nochmal anschauen, Christus als der Retter. Das ganz Zentrale, woran uns Weihnachten erinnert. Gottes Sohn kommt als Licht in die Finsternis dieser Welt. Warum? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Genau dazu. Und das ist das Entscheidendste. Das ist das Entscheidendste. Wir gedenken an diesem vierten Advent auch der Perspektive, Christus kommt wieder. Christus kommt wieder als Richter dieser Welt. Und das ist ein Freudentag für alle, die zu ihm gehören. Und andersrum ist es der schrecklichste Tag für alle, die keinen Frieden mit Gott haben. Und so ist dieser Doppelblick wichtig. Christus ist gekommen als der Retter und bietet sein Rettungswerk allen Menschen an. Aber die Zeit ist begrenzt, denn der Herr kommt bald. Das wissen wir, er kommt bald. Wie bald bald ist, das wissen wir noch nicht. Aber bald kommt er und dann kommt er als Richter. Und jetzt in diesem Rest Gnadenzeit, den wir noch haben, und wir werden daran erinnert, auch durch die äußeren Umstände, die wir immer mehr erleben, also dass der Wind gegen bekennende Christen wirklich schärfer wird, dass es wirklich ungemütlicher wird, mit großen Schritten, politisch, gesellschaftlich, auf ganz vielen Ebenen, werden wir daran erinnert, der Herr kommt bald, ruft jetzt den Retter Christus an. Und Weihnachten, in diesem Rest Kulturchristentum, das es noch in diesem Land gibt, kann eine schöne Gelegenheit sein, weil manchmal noch Herzenstüren etwas weiter aufgemacht sind in dieser Zeit. Weil da noch ein Wunsch ist nach einem echten Weihnachten, nach echtem Frieden, auch wenn nicht klar ist, was das bedeutet. Es ist eine wunderbare Zeit für Mission und Evangelisation. Es ist eine wunderbare Zeit, Menschen zu erklären, was bedeutet, Christus ist als Retter gekommen. Wer braucht schon einen Retter? Was brauche ich einen Retter? Ich bin doch nicht in Not, ich liege doch nicht in der Gosse. Ich habe doch nicht eine Nadel im Arm oder einen Riesenberg Schulden, auf den Schultern. Ich habe mein Leben doch im Griff, was brauche ich einen Retter? Und das ist jetzt eine schöne Zeit von Gelegenheiten, den Menschen zu erklären, doch, er kam für dich und mich als Retter. Aber das ist erst so wundervoll, das ist erst bedeutsam wirklich, wenn du das verstanden und angenommen hast. Und deshalb möchte ich, dass du es verstehst. Und es ist andersrum für uns eine besondere Gelegenheit, hoffentlich nicht nur in der Adventszeit, aber da auch, dass wir uns daran erinnern lassen, wenn wir im Glaubensalltag ein Stück vielleicht festgefahren sind. Wir haben so unser Glaubensleben. Wir gehen zur Gemeinde, das ist gut. Wir haben auch unsere stille Zeit, wir beten auch, das ist gut. Aber vielleicht ist es alles so ein bisschen sehr normal geworden. Und der das Zentrum ausmacht, dieses Glaubens und dieser Freude, dieses neuen Lebens, der ist ein Stück aus dem Fokus gerückt. Und das ist auch für alle, die diesen Retter schon kennengelernt haben, immer eine heikle Sache. Wenn wir den, auf den es ankommt, auf den wir uns verlassen können, der das Wichtigste schon gemacht hat bei uns, wenn wir den aus dem Blick verlieren. Und so möge Gott diese Predigt gebrauchen, den einen, um Christus als Retter vielleicht das erste Mal zu verstehen oder sich an Dinge erinnern zu lassen, die ihnen schon längst erklärt wurden. Und für die anderen, möge sie dazu dienen, dass wir erkennen, Christus kam als der Retter, als dein und mein Retter. Ja, Weihnachten ist vor allem ein Erinnerungsfest. Es ist beladen mit manch schönen und manch kruden Traditionen. Weihnachten ist voll mit Ansprüchen von Familie und vielen anderen Leuten, von Freunden, von Gesellschaft, von Konsumkultur. Viele Ansprüche, viele Normen, was sich gehört an Weihnachten. Was macht man an Weihnachten nicht? Überlegt mal. Und was macht man doch bitte an Weihnachten? So, und das überdeckt ganz schnell den eigentlichen Anlass. Es ist ein Erinnerungsfest. Es ist ein Geburtstag. Und ein Geburtstag ist immer nur, in Anführungszeichen, Erinnerungsfest. Aber das nur in ganz dicken Anführungszeichen. Denn es ist ein großes Problem, dass wir die wichtigen Dinge vergessen, wenn wir nicht sie alltäglich uns vor Augen führen lassen. Weihnachten erinnert uns daran, Jesus kam als Erlöser, als Retter der Welt in die Welt. Und um Weihnachten verstehen zu können oder uns wieder in Erinnerung rufen zu können, müssen wir ihn verstehen. Und um ihn zu verstehen, dann müssen wir verstehen, versuchen wenigstens ein Stück weiter dieses Werk zu verstehen, diese Rettung zu verstehen. Und das wollen wir jetzt in drei Schritten tun. So werden wir durch die nächsten Minuten gehen und so werden wir durch diesen Text gehen, 1. Johannes 4. Erstens, das Motiv der Rettung. Erstens, das Motiv der Rettung, einseitige Liebe. Das Motiv der Rettung, einseitige Liebe. Zweitens, die Wirkung der Rettung, Leben statt Gericht. Die Wirkung der Rettung, Leben statt Gericht. Und drittens und letztens, die Folge der Rettung, Glauben und Bekennen. Also, Motiv der Rettung, Wirkung der Rettung, Folge der Rettung. Und durch diese drei Punkte soll unser Blick auf den Retter selbst geschärft werden, durch das, was er tut. Er identifiziert sich nämlich völlig mit seinem Tun. Das ist etwas, was wir nicht können in dieser Form, weil unser Tun immer fehlerhaft ist hier auf Erden. Selbst wenn wir etwas Gutes tun, bleibt noch so viel Beiwerk, wo wir sagen, naja, das möchte ich jetzt bitte nicht als Teil meiner Identität anerkannt haben. Bei Christus ist das anders. Sein Werk ist völlig rein, völlig korrekt, völlig sauber, völlig zutreffend. Und deshalb identifiziert sich der Herr auch völlig mit seinem Werk, so wie er sich mit seinem Wort auch völlig identifiziert. Das Wort und Christus sind eins, sagt die Bibel. Und Jesu Werk und Jesus selbst sind auch eins. Und das ist wunderbar. Denn wenn wir ihn als Person betrachten können, so können wir ihn besser verstehen lernen durch sein Reden und sein Tun. Und das wollen wir heute. Also schauen wir zuerst auf das Motiv der Rettung, was so entscheidend ist. Warum kommt Christus als Retter? Warum? Was gibt es dafür denn für Argumente? Und es braucht Argumente, wenn wir uns gleich die Größe dessen anschauen, was das bedeutet. Es handelt sich hier nicht um eine Kleinigkeit, diese Rettung, sondern es handelt sich um das Zentrum der Heils- und Weltgeschichte. Und das Zentrum deines Lebens, wenn du das schon erleben durftest. Warum? Warum tut Gott das? Warum Christus als Retter? In Johannes 3, Vers 16, was so ein Stück ein Paralleltext zu unserem heutigen Predigttext ist. Also zwei Texte, die inhaltlich nah beieinander sind, die eng miteinander verknüpft sind und die beide niedergeschrieben sind von Johannes. Dort heißt es Johannes 3, 16, dieser bekannteste Vers wahrscheinlich aus der Bibel, den die meisten auswendig kennen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Was erfahren wir hier schon über dieses Motiv? Denn so oder so sehr hat Gott die Welt geliebt. Hier sehen wir schon, das Motiv ist Liebe. Was für eine Art von Liebe und was bedeutet Liebe im biblischen Sinne? Das müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, das ist ganz wichtig. Denn der Begriff Liebe ist so sehr gefüllt mit völlig unzutreffenden Definitionen. Ihr kennt vielleicht noch diese Serie von Schokoladen und Tassen, Kommerzkampagne, Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann stehen da irgendwelche wilden Definitionen, was Liebe ist. Aber wir müssen klären, was ist die Liebe, die Gott hat? Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Wir schauen unseren Predigttext in den ersten Vers, 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Gott schickt seinen Sohn in diese Welt. Und jetzt müssen wir uns das einmal vor Augen führen, was das bedeutet. Eine Welt, die Gott hasst. Und jeder Mensch hasst von sich aus Gott. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Das ist eine krasse Aussage, aber das macht uns die Bibel sehr deutlich. Und an diesen Ort schickt Gott seinen einzigen Sohn, mit dem er so verbunden ist, dass kein Blatt Papier dazwischen passt. Sie sind völlig eins, sind deckungsgleich. Sie sind so miteinander verbunden, dass es keinen Widerspruch zwischen ihnen gibt. Nie eine unterschiedliche Meinung, ein unterschiedliches Vorgehen, gar nichts. So, und diesen Sohn schickt er in eine Welt, in der Gott gehasst wird. Und nicht nur das. Als wenn das nicht schon schlimm genug ist. Eine Welt, die bestimmt ist von Sünde. Also von dem, was von Gott trennt. In eine Welt, die finster ist, wie in Johannes 1, das so deutlich gemacht wird. Ein dunkler Ort. Und dahin schickt Gott seinen Sohn. Was zeigt er damit? Damit zeigt er seine Liebe. Das ist das, was wir in Johannes 3,16 gelesen haben. Gottes Liebe wird sichtbar gemacht. Die war vorher schon da. Die ist nicht dann entstanden oder hat sich irgendwie verändert. Gottes Liebe war schon immer da. Aber sichtbar wurde sie radikaler als jemals zuvor und jemals danach. Dass Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt hat und zwar mit einem klaren Weg. Nämlich bis ans Kreuz von Golgatha, wo die Rettungstat vollzogen wird. Auch das schauen wir uns gleich nochmal an. Jetzt ist es sichtbar. Vorher war es nur teilweise erkennbar. Gottes Liebe ist von Anfang an der Zeit sichtbar gewesen und in seinem Wort auch dokumentiert, geoffenbart durch sein Wort, auch vorher schon. Aber so radikal, so krass, sichtbar gemacht wurde Gottes Liebe zuvor noch niemals. Das ist die Zuspitzung von der Sichtbarmachung von Gottes Liebe. Wie machst du, lieben Menschen, deine Liebe sichtbar? Wie machst du vielleicht deinem Ehepartner, deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Enkeln? Wie machst du Menschen, die dir nahe sind, deine Liebe sichtbar? Wir haben da verschiedene Strategien. verschiedene Methoden. Es ist ja die Frage, wie deutlich zeigen wir diese Liebe? Und wie ist es auch angebracht? Nicht jede Art von Liebesoffenbarung ist angebracht für jede Beziehung, das ist uns klar. Aber wie zeigen wir zum Beispiel unserem Ehepartner, ich liebe dich, ich will das sichtbar machen. Ja, du weißt das, habe ich doch schon mal gesagt, ich hab dich lieb. So. Aber diese Sichtbarmachung, hey, das kann ganz klassisch der Blumenstrauß vielleicht sein. Das kann eine Aufmerksamkeit sein, etwas Vorbereitetes. So. Aber wir sehen, wie klein das ist im Vergleich zu dem hier. Und egal, was wir tun, um jemand unsere Liebe zu zeigen, das waren jetzt banale Beispiele, ich spende vielleicht einem lieben Menschen eine meiner Nieren. Das ist eine krasse Offenbarung schon von meiner Liebe. Aber wie winzig klein, wie matt im Vergleich hierzu. Warum? Weil Gott es nicht nötig gehabt hätte. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, Gott hat keinen Vorteil dadurch. Im Sinne von, naja, wer das nicht gemacht hätte, dann hätte er auch nicht dieses oder jenes. Das ist nicht besonders angenehm zu hören, weil es uns klein macht und Gott groß macht. Gott hätte es niemals nötig gehabt, seinen Sohn, den er so liebt, mit dem er so verbunden ist, in diese Welt zu schicken, durch diesen ganzen Dreck und die Finsternis gehen zu lassen, mit Spott und Hohn und Ablehnung und Verleugnung und schlussendlich mit Folter und Tod und Trennung zwischen Vater und Sohn. All die Schuld auf ihm, der unschuldig ist. Es gab überhaupt keinen Grund im Sinne von, Gott wäre sonst auch schlechter dran gewesen irgendwie. Warum? Gott ist völlig unabhängig. Das macht uns Gottes Wort auch klar. Gott ist völlig unabhängig. Wenn es die Menschen nicht gäbe, würde es Gott schlechter gehen? Nein. Nein, würde es nicht. Weil er selbst genügsam ist. Er genügt sich selber. Er ist auch nicht einsam ohne uns. Das ist eine falsche und menschliche Vorstellung. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, aber warum denn dann? Warum tue ich etwas aus Liebe? Im Normalfall machen wir etwas aus Liebe, weil zumindest unbewusst auch unser Vorteil durchschimmert. Die war auch so nett zu mir. Und der ist mir so sympathisch. Und wir sind befreundet, wir sind uns nahe. Und er hat mir geholfen, als ich in Not war. Und sie hat mich getröstet. Versteht ihr? So sind immer unsere Liebesmotive nie völlig rein, sondern es geht immer um die Erfahrung, ich habe einen Vorteil bekommen oder ich erhoffe mir einen Vorteil. Oder es gibt mir selber auch so viel, wenn ich mich kümmere um dieses kleine Kind. Das gibt mir selber auch so viel. Versteht ihr? Das ist hier nicht der Fall. Das sind Liebesmotive, die wir kennen. Weil ich habe jetzt Mitleid mit dir. Meine Emotionen bestärken mich da drin. Meine Erfahrung bestärkt mich da drin. Oder. Bei Gott ist das nicht so. Was ist das Motiv seiner Liebe? Wir haben eben in der Lesung Römer 5 gehört. Und ich lese noch einmal Verse 6 bis 8. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos heißt, durch die sündige Natur unfähig, Gottes Willen zu tun. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nochmal, Christus ist ans Kreuz gegangen zu einer Zeit, als wir unfähig waren, Gottes Willen zu tun. Und jetzt kommt es noch krasser. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus ist als Retter gekommen, nochmal, hat sich demütigen, foltern, hinrichten und mit deiner und meiner Schuld beladen lassen, zu einer Zeit, als du und ich maximal unattraktiv waren für Gott. Völlig unattraktiv. Zu einer Zeit, als es kein Argument dafür gab, auf unserer Seite, warum Christus hätte tun sollen. Überhaupt keins. Warum? Weil wir völlig beherrscht waren von Sünde, also von dem, was Gott hasst, was Gott nicht ertragen will und kann und wird. Das war Zentrum unseres Lebens. So, und jetzt stell dir vor, du gibst dein Liebstes, deinen Liebsten. Wir müssen immer aufpassen mit solchen Vergleichen. Aber es hilft uns, das etwas besser vielleicht zu verstehen. Stell dir vor, dein liebsten Menschen ist nicht das Gleiche wie Gottes Sohn für Gott, wie für den Vater. Ist nicht das Gleiche. Aber stell dir vor, den Menschen, den du am allerliebsten hast, opferst du, lässt einen schrecklichen Weg gehen. Nicht für Menschen, die nett sind, die sympathisch sind, sondern die maximal unattraktiv für dich sind, die dir ins Gesicht spucken. Sagen, ich will von dir nichts wissen. Ich missachte dich. Ich mach mein Ding. Kannst du dir vorstellen, für solch einen Menschen, der ins Gesicht spuckt, dich verachtet, deinen liebsten Menschen hinzuopfern? Ich kann es mir nicht. Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Wir waren völlig ablehnend gegen Gott, sind von ihm weggelaufen mit Geschrei und Jubel. Und zu der Zeit gibt Gott seinen Sohn, kommt der Christus als Retter. Und als Retter nochmal an diesen Ort, wo er gehasst wird, auf einen Weg von Leid und Schmerz und Verachtung und Erniedrigung. Warum? Warum sind wir erstmal so von Gott getrennt? Gott stellt uns seinen Maßstab vor Augen. Daran müssen wir uns auch erinnern lassen. Das ist so entscheidend. Gott stellt uns sein Gesetz vor Augen, um zu zeigen, so sollst du handeln, so sollst du denken, so sollst du reden. Und wir erkennen daran uns selber, nämlich wie weit wir entfernt sind von uns aus von Gott. Unendlich weit. Die Zusammenfassung von diesem Gesetz nennt Jesus selber in Matthäus 22 zum Beispiel, Matthäus 22, Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Zitat aus 5. Mose 6. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist zusammengefasst Gottes Maßstab. Setz Gott an die erste Stelle und setz deinen Nächsten an die erste Stelle um Gottes Willen. Und da sehen wir, das halten wir wahrscheinlich nicht mal minutenlang aus. Äußerliche Gesetzlichkeit, ja, das kann man eine Zeit lang spielen. Und da gibt es ganze christliche Kulturkreise drum, die das versuchen. Aber das ist hoffnungslos, das ist total hoffnungslos. Weil Gottes Gesetz zeigt uns auf, wie wir sind. Einerseits sehen wir dort Gottes Heiligkeit und dann unsere Sündhaftigkeit. Und dazwischen entdecken wir unsere Verlorenheit. Wie war jetzt nochmal diese Zusammenfassung von Gottes Gesetz? Doppelgebot der Liebe. Du sollst lieben. Zuerst Gott mit allem, was du hast, auf allen Ebenen. Liebe Gott und setze ihn an die erste Stelle. So könnte man das anders ausdrücken. Und zweitens, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch wenn wir das leider immer wieder in theologisch kruden Kreisen hören, nein, wir müssen nicht lernen, uns selbst zu lieben. Das ist etwas, das können wir ohne Übung hervorragend, schon im Kleinkindalter. Das braucht kein Training. Böses tun, sich selbst lieben, seinen Vorteil suchen, kriegen wir von ganz alleine hin. Braucht keine Erziehung, keine Förderung und erst recht keine geistliche Ermutigung, uns selbst zu lieben. Das ist nämlich eben unser Problem. Wenn wir ohne Gott sind, drehen wir uns um uns selber. Das ist das große Problem. Und deshalb ist das Doppelgebot der Liebe die Zusammenfassung von Gottes ganzem Gesetz. Deine Liebe nicht mehr auf den hier oder auf die hier, sondern nach oben, vertikal und horizontal, wie das Kreuz. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selber. Und das schaffen wir nicht. Das ist nicht aufgelöst, aber wir schaffen es nicht. Wir werden immer fehlen daran. Wir werden immer dran scheitern. Und dann fasst uns die Bibel das Bild Gottes, das realistische Bild Gottes von den Menschen zusammen in Römer 3. Und ich lese da den ersten und den letzten Vers, den Anfang und das Ende dieses Abschnitts, wo die menschliche Anthropologie zusammengefasst wird. Und bitte lest das gerne nochmal im Zusammenhang. Das ist so ein Grundlagentext. In Vers 11 heißt es: Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Keiner fragt nach Gott. Denk nochmal dran. Das Motiv von Gottes Liebe für die Rettung. Keiner, der nach Gott fragt. Niemand fragt von sich aus nach Gott. Und Vers 18, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Also vor den Augen von niemand ist Gottesfurcht. Niemand hat von sich aus Gottesfurcht. Und Gottesfurcht heißt nicht Angst vor Gott, das wissen wir, sondern dass die Frage, was will Gott, die entscheidende Frage ist bei allen Entscheidungen. Was denkt Gott darüber? Was möchte er, was ich hier tue? Das heißt Gottesfurcht. Dass mir Gottes Meinung, in Anführungszeichen, das ist ein schwacher Ausdruck, er sagt, Gottes Meinung ist mir viel wichtiger als die Meinung von allen möglichen Menschen und von mir selber und von irgendeiner Religion und einer Weltanschauung und so weiter. Gottes Meinung ist die erste und wichtigste. Und die steht im Zweifel gegen alle anderen, die ist wichtiger, die setzt sich durch. Ich möchte, dass die Priorität hat in meinem Leben. Das ist Gottesfurcht. Und bei keinem Menschen ist es so. Keiner hat ein echtes Interesse an Gott. Keiner sucht ihn, keiner will ihn, keiner fürchtet ihn. Wow! Und dann schickt Gott seinen Sohn. Das ist Weihnachten. Ist nichts mit stiller heiliger Nacht letztlich. Nein, es ist Chaos und Anarchie, Gewalt, Krieg, Missbrauch, Verachtung, Heuchelei und da mitten hinein Gottes Sohn. Und was sehen wir jetzt hier? Diese Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16. Nochmal. Diese Liebe ist keine Reaktion. Unsere Liebe ist eigentlich immer eine Reaktion. Unsere Liebe ist immer eine Reaktion. Ich liebe dich, weil du mich geliebt hast. Ich liebe dich, weil ich dich nett finde, hübsch finde oder irgendetwas. Immer eine Reaktion auf den anderen. Manchmal geht das dann gleichzeitig. Aber Gottes Liebe ist keine Reaktion, sondern Liebe als Entscheidung. Gott entscheidet sich zu dieser Liebe. Und das kennzeichnet auch die Liebe, wie die Bibel sie beschreibt. Nicht Liebe als ein Gefühlsausbruch, im Sinne von, ich bin unbeherrscht und meine Gefühle bestimmen jetzt, was ich mache. So wie die rosarote Brille, die mich verliebt besoffen macht. Die biblische Bedeutung von Liebe ist etwas völlig anderes. Gott sieht dich und mich. Und die Beschreibung sehen wir in Römer 3. Das bist du und das bin ich von mir aus. So. Und Gott guckt sich uns an und sagt, den oder die will ich trotzdem lieben. Nein, ist nicht fromm, ist nicht lieb, ist nicht moralisch integer, ist nicht sündlos, alles überhaupt nicht. Nein. Nein, dieser Mensch von mir geschaffen, liebt die Sünde. Und ist eine Katastrophe. Mit dem kann ich nicht zusammen sein. Und den und die möchte ich lieben. Und das tue ich auch. Gott nimmt sich das nicht nur vor, Gott schafft das auch. Das, was wir uns schon beim Menschen auf unserer Ebene nicht vorstellen können. Wir sind nicht der Schöpfer. Wir sind nicht Gott. Aber Menschen, die sich feindselig gegen uns verhalten, sagen, komm, dann sieh doch selber zu. Dann lass mich doch in Ruhe. Und Gott sagt, nein. Ich will diesen Menschen lieben. Ich entscheide mich dazu. Ohne Not, ohne Zwang, ohne meinen Vorteil. Echte, selbstlose Liebe. Das ist eine einseitige Liebe. Die gibt es nur so bei Gott. Nur so bei Gott. 2 Timotheus 1, Vers 9, da lesen wir es nochmal so. Er hat uns ja errettet und berufen zu einem heiligen Ruf, mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Er hat das beschlossen, das war's. Das ist seine Liebe. Gott schaut voll hin in den Dreck deines und meines Lebens und sagt, will ich lieben, trotz allem. Wow. In unserem Text in 1. Johannes 4 lesen wir weiter in Vers 12. Ganz kurz, wir können in Johannes-Texten selten Vers für Vers einfach vorgehen, weil Johannes in Schleifen schreibt, in Gedankenschleifen, und die müssen wir dann aufgreifen. Und deshalb, wenn wir jetzt mal einen Vers überspringen, heißt das nicht, dass wir den Text auseinanderreißen wollen, sondern dass wir versuchen wollen, so wie Johannes der Text eingegeben wurde, dass wir ihn auch so nachvollziehen. Schauen wir auf Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Die Liebe Gottes ist in uns und seine Liebe wird in uns vollkommen. Die vollkommene Liebe Gottes in uns, was bedeutet das? Wir gehen mal weiter in Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das bedeutet Glauben. Das schauen wir uns gleich noch an. Glauben bedeutet Gottes Liebe erkennen und ihr Vertrauen. Wenn du das erkennst, was wir hier in den letzten Minuten uns angeschaut haben, wenn du erkennst, Gott macht die größte Liebestat aller Zeiten. Aus seinem freien Entschluss, bezogen auf dich und auf mich. Wenn du anfängst, das zu erkennen und sagst, darauf will ich vertrauen. Ich will auf diese gigantische Tat vertrauen. Das bedeutet Glauben. Das ist der Kern von Glauben. Denn Gott selbst ist die Liebe in Person. Also Gott offenbart sich mit seiner Liebe uns selber. Gott ist nicht der liebe Gott. Das ist ein sehr gefährlicher Begriff. Und Gott ist mehr als ein liebender Gott. Gott selbst ist die Liebe. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, nochmal, schau auf Gott. Sag nicht, für mich ist Liebe dies und das. Dann sind wir wieder bei diesen Kaffeetassen und der Schokolade. Das hat überhaupt gar keinen Wert. Das bedeutet überhaupt nichts. Darauf kann man nicht leben, damit kann man auch nicht sterben. Wenn du dich fragst, was ist Liebe, wie Gott sie will? Wie soll ich meinen Nächsten lieben? Wie soll ich Gott lieben? Wie soll ich meinen Ehepartner oder meine Kinder oder meine Eltern lieben? Was bedeutet das? Wenn Gott sagt, ich möchte, dass ihr einander liebt, dass Christen untereinander sich lieben, was bedeutet das? Nicht, dass wir uns alle immer super sympathisch sind, dass wir immer aller Meinung sind, dass wir vom gleichen Charakterschlag sind oder. Nein, der größte Realist ist Gott selber, der weiß das. Wie können wir ein Liebesgebot bekommen? Naja, weil Liebe eine Entscheidung ist. Wie liebst du deinen Nächsten? Und wie liebst du Gott? Das ist eine Entscheidung. Und auch wenn du sagst, ich spüre das heute gar nicht. Ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen Liebesdröhnung. Ich muss jetzt erst nochmal hier diesen christlichen Film gucken. Ich muss jetzt ein bisschen Worship machen. Ich muss ein bisschen so Emotionsfülle kriegen. Nein, das ist totaler Quatsch. Das ist nicht die Art von Liebe. Das ist sowas wie, ich trinke mir mal ordentlich ein, dann spüre ich wieder irgendwas. Das hilft überhaupt gar nicht weiter. Das ist Betrug. Die Liebe ist eine Entscheidung. Du sagst, es fällt mir gerade so schwer, mich auf diese Liebe auszurichten. Ja, so ist es manchmal. Ja. Es fällt mir manchmal so schwer, diese Liebe zu leben, die im Fokus zu haben, danach zu handeln, das fällt mir so schwer. Ja, das ist sehr realistisch. Alles andere wäre Heuchelei, wenn wir sagen, das fällt mir immer super, mega einfach. Gott lieben an erste Stelle zu setzen, total einfach für mich und meinen Nächsten, meinen Partner, meine Kinder, meinen Nachbarn, meine Geschwister in der Gemeinde lieben, Nein, das ist totaler Quatsch. Es ist eine Entscheidung. Und das ist immer wieder herausfordernd. Aber es Gottes Wille und Gottes Liebe und Gottes einseitige Liebe ermahnt uns in wundervoller Art und Weise und ermutigt uns auch zugleich. Guck mal, wie sehr hat Christus seine Liebe gezeigt zu dir? In was für einer Größe wird der Vater seine Liebe gezeigt durch diese Tat? Und ja, er weiß, es ist schwer an dieser oder jener Stelle, in bestimmten Zeiten umso mehr. Aber guck mal, welchen Preis hat er gezahlt? Und komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen in deinem Klagen, wie schwer es ist, diese Liebe zu haben. Aber nochmal, wie wird diese Liebe jetzt bei uns vollkommen? Das wollten wir noch klären. Das ist Vers 17, der letzte Vers in unserem Abschnitt. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, die Erklärung, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Durch die rettende Wirkung dieser Liebe. Also Gottes Liebe ist das Motiv, diese einseitige Liebe. Und die Wirkung ist die Rettung, das Resultat. Dadurch wird die Liebe in uns verkommen. Die Liebe ist wirkungsvoll. Gottes Liebe ist immer voller Wirkung. Die ist nie einfach theoretisch. Die ist nicht im Reißbrett. Die ist ganz praktisch, ganz konkret. Radikal handelnd. Das ist Gottes Liebe. Das ist das Motiv. So, und jetzt noch einmal Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er was getan hat? Seinen einzigen Sohn in den Dreck dieser Welt gebracht hat, um zu sterben für Menschen, die ihn hassen, um zu leiden für Menschen, die ihn hassen, um getrennt zu sein vom Vater, einmalig in der ganzen Geschichte, das größte Leid, was dort geschehen ist. Warum? Für Sünder, die Gott hassen zu dem Zeitpunkt. Weil Gott sagt, ich will dich trotzdem. Du bist so störrisch, so unweise, so unheilig. Du bist Gott so fern. Es gibt keinen Grund bei dir, warum ich dich retten sollte. Nein, der Grund liegt ganz bei mir, sagt Gott. Weil ich dich will, trotz alledem, obwohl ich dein Herz kenne. Und deine dunkelsten Gedanken und deine schwächsten Momente, all das liegt vor mir. Und ich will dich trotzdem, das sagt Gott. Gottes einseitige Liebe, das ist das Motiv der Rettung. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der ist weitaus kürzer, aber nicht unwichtig. Dadurch, die Wirkung der Rettung, haben wir eben schon angefangen, Leben statt Gericht. Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Und noch einmal Vers 17. Darin ist die Liebe zu uns, bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Gericht ist die normale Konsequenz unseres Lebens. Kein Mensch kommt aus seiner Kraft, seine Möglichkeiten, an Gottes Gericht vorbei. Wir können leben, wie wir wollen. Ja, das können wir. Wir können machen, was wir wollen, denken, was wir wollen. Alles können wir machen nach unserem Fahrplan. Das war ja dieses kleine Ego-Problem, was die größte Katastrophe in unserem Leben auslöst. So, können wir machen, unser ganzes Leben lang. Aber an einem kommen wir nicht vorbei. Und das ist Gott selber mit seinem Gericht. Jeder Mensch. Du kannst nach deiner Fasson unglücklich werden. Ja, kannst du? Und du stehst vor Gottes Gericht. Hundertprozentig garantiert, wenn du dein Ding machst. Hundertprozentig. Und das ist auch in Johannes 3. Johannes 3 spricht sehr krass und klar vom Gericht. Noch einmal, 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, das ist dieses erste Kommen. Wir schauen zurück aufs erste Kommen und schauen voraus aufs zweite Kommen. Das war das erste Kommen. Nicht als Richter beim ersten Mal, sondern beim zweiten Mal. Jetzt das erste Mal als Retter. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das Gericht bedeutet, Gott offenbart seine Liebe. Gott schenkt den Retter. Er schickt den Retter und er schenkt die Rettung damit. In unsere Finsternis kommt das Licht, Jesus selbst. Und das Gericht wird praktisch dadurch, dass dieses Licht abgelehnt wird. Dass wir sagen, nein, ich will in meiner Dunkelheit bleiben. Ich will weiterhin meine Schweinereien machen. Ich will weiter mich in meinem Dreck suhlen. Bitte mach das Licht aus. Schnell weg von dem Licht. Ich brauche meine Dunkelheit, sonst kann ich so nicht weitermachen. Das ist Gericht. Gott ist nicht heimlich, sondern im besten Sinne unheimlich. Nämlich geoffenbart. Gottes Liebe ist auch nicht heimlich, sondern unheimlich, nämlich geoffenbart. Und das heißt, es gibt keine Grauzone mehr. Es gibt keine Grauzone mehr. Wir ziehen uns das Gericht sowieso zu, durch unser selbstsüchtiges Leben. Aber es wird noch mehr auf den Punkt gebracht dadurch, dass das alles bekannt gemacht wird. Wenn du Menschen jetzt das Evangelium erklärst, egal ob zu Weihnachten oder irgendwann anders im Jahr, bitte nicht nur zu Weihnachten, so, dann, was machst du? Du zeigst ihnen auf, wie sie Frieden mit Gott haben können, wie sie erleben dürfen, dass Jesus auch ihr Retter wird, dass das wirksam wird, ja? Aber du machst ihnen auch deutlich, wenn du passiv bleibst jetzt, wenn du nicht handelst, wenn du nicht nach diesem Christus fragst, wenn du nicht nach ihm suchst, ich habe dir alles gesagt. Du hast jetzt noch mehr Verantwortung. Du weißt jetzt alles. Brauchst du nicht mehr sagen, na, ich wusste von allem nichts. Ja, dann ist dir das Gesetz schon ins Herz geschrieben gewesen. Aber du wusstest doch alles. Also, wenn du hier sitzt oder wenn du das hörst, spätestens jetzt ist der Drops gelutscht für dich. Dass du sagen kannst, das wusste ich nicht. Wir übertragen die Verantwortung. Wir können niemanden retten, aber wir können jedem die Verantwortung aufzeigen vor Gott. Gott hat sich mehr als heruntergebeugt. Gott hat sich so klein gemacht für dich und mich, als Teil seiner Liebe. Und du bleibst passiv? Du sagst, naja, ich brauche das nicht, ich habe es nicht nötig. Vielleicht wann anders, wenn ich alt oder krank bin, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann überlege ich mir es vielleicht nochmal. Und Jesus macht das so deutlich in Johannes 3, in diesem Gespräch mit Nikodemus, ein paar Verse vorher in 3,3. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus versteht das nicht und spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann nicht zum zweiten Mal im Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Nikodemus versteht das Bild nicht. Ne? Versteht das Bild nicht. Jesus sagt, du brauchst den radikalen Neuanfang von mir. Du musst von Neuem geboren werden. Und im anderen Bild aus Johannes 6, 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Er sagt, dann habt ihr keine Zukunft. Dann kommt an diesem Gericht nicht vorbei. Dann geht's auf die Katastrophe zu. Aber er sagt auch weiter, ein paar Verse später, in 58, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Du bekommst Leben statt Gericht. Du bekommst Leben statt Gericht. Und das ist die Wirkung der Rettung. Das ist die Wirkung des Retters und seines Handelns. Du darfst echt leben. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann heißt es, dass geistlich Tote lebendig gemacht werden. Die Bibel sagt, dass wir in Gottes Augen mit unserem Denken vor Gott, gegenüber Gott, tot sind, wie tot. Aber wenn du zum Glauben kommst, dann steuerst du nicht mehr sozusagen geistlich tot auf dein Verderben zu, nein, sondern dann darfst du wirklich leben, hier auf Erden und in der Ewigkeit. Dann ist der Tag des Herrn, vor dem in der Bibel so deutlich gewarnt wird, der schrecklichste Tag für alle, die keinen Frieden mit Gott haben. Die Vollkatastrophe. Alle Katastrophen der Weltgeschichte, 11. September, Tschernobyl, Fukushima. Ganz, ganz schwache, kleine Geschichtsereignisse im Vergleich zum Tag des Herrn. Und wir werden davor gewarnt, weil uns gesagt wird, noch kannst du Frieden haben mit Gott. Und Frieden mit Gott bedeutet Leben und nicht Gericht. Nicht nach deinen Taten beurteilt werden, weil dann sieht es ganz düster für dich aus, ganz finster. Und dann ist das Gericht nur der Anfang der größten Katastrophe deines Lebens. Gericht bedeutet nämlich als Folge die Verurteilung. Und die Verurteilung bedeutet für immer getrennt sein von Gott. Und wirklich getrennt sein von Gott auf allen Ebenen bedeutet getrennt sein von allem, was nicht schlimm und schrecklich ist. Getrennt sein von Gott bedeutet getrennt sein von jeder Art von Licht, von Hoffnung, von Nichtschmerz, von Nichtangst, von Nichtverlorenheit. Alles, was uns selbst in den dunkelsten Stunden hier auf Erden noch bleibt, wenn wir verlassen wurden von lieben Menschen, wenn wir krank sind, wenn wir die Miete nicht mehr zahlen können, wenn alles zusammenkommt, so eine gefühlte Hiob-Situation, alles spricht scheinbar zusammen. Selbst dann sind wir noch nicht ansatzweise in der Situation, in der wir nach einem vollzogenen Gericht sind an uns. Und der Retter macht uns deutlich, hier ist meine Hand, greif zu, verstehe und erkenne und handel. Dann kannst du leben. Und das, was du jetzt als Leben bezeichnest, ist ein ganz matter Schimmer, wenn überhaupt, von echtem Leben. Ist eigentlich sogar nur eine Karikatur von echtem Leben. Du kannst jetzt echtes Leben bekommen, anstatt auf diese Katastrophe zuzusteuern. Komm doch! Jetzt kommen wir zu unserem dritten Punkt. Wir haben gesehen das Motiv der Rettung. Wir haben gesehen die Wirkung der Rettung. Und jetzt die Folge der Rettung. Die Folge der Rettung ist Glauben und Bekennen. Noch einmal, Vers 12 und folgende. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gottes Motiv für sein Rettungshandeln, nochmal, ist die einseitige Liebe. Und dies bewirkt, dass wir leben können, anstatt gerichtet zu werden. Aber dieses Sühnopfer, was Christus für dich und mich getan hat auf Golgatha, das wird erst wirksam für dich persönlich durch den Glauben. Römer 3 zum Beispiel können wir das lesen, Römer 3, 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Dieses Sühnopfer Jesu, das ist abgeschlossen, das ist fertig. Das können und dürfen wir nicht versuchen aufzupolieren, besser zu machen. Das ist abgeschlossen, fertig. Aber wann wird es wirksam? Wenn du glaubst. Bei allen Vergleichen zu so großen Themen müssen wir sehr aufpassen. Alle Vergleiche hinken. Aber vielleicht macht es uns etwas deutlicher. Für deine großen Schulden, die du hast, und für meine großen Schulden, die ich habe, ist ein Scheck ausgestellt worden. Der ist schon ausgestellt. Ja? Und dieser Scheck wird dir hingehalten. Schick ihn an deine Gläubiger, schick ihn an deine Bank und sag, ja, ich habe es nötig. Ich nehme das in Anspruch. Nein, das ist nicht von mir, aber ich habe ihn bekommen. Ja, aber was nützt dir dieser Scheck, der all deine Schulden begleicht, wenn du ihn nicht annimmst, wenn du ihn nicht abgibst, wegschickst, vorlegst? Du könntest schuldenfrei sein, schon morgen, schon heute, könntest du. Aber wenn du den Scheck nicht gebrauchst, der ausgestellt wurde für dich, was hilft er dir? Du brauchst den Glauben. Du musst auch darauf vertrauen. Du sagst, naja, ob dieser Scheck nun wirklich gültig ist, weiß ich auch nicht. Und ob ich das jetzt nötig habe, ich kann auch mal selber verdienen gehen, kann immer noch. Nein. Glauben bedeutet, danke, danke. Ich kann wirklich schuldenfrei werden. Und zwar auf einer viel größeren Ebene als nur was Finanzen betrifft. Und wie bringt uns das schon um den Schlaf? Ich kann wirklich schuldenfrei werden. Ich kann Gemeinschaft mit Gott haben, ohne Angst haben zu müssen. Ohne Angst haben zu müssen, ohne mich verstecken zu müssen. Lest mal Jesaja 2, wie die Menschen sich verstecken, wenn Gott sich offenbart und sie haben keinen Frieden mit ihm. Das ist gruselig. Sie verstecken sich in Felsspalten, in kleinen Löchern verkriecht man sich. Nein, es ist anders. Ja, ich möchte diesen Scheck einlösen. Ich glaube, dass er wirksam ist. Und er ist wirksam. Ja, und woher bekomme ich jetzt diesen Glauben? Wie kann ich mehr glauben? Wie viele Seminare gibt es zu sowas? Du glaubst nicht genug. Dann heißt es manchmal, du brauchst mehr Feuer vom Heiligen Geist oder du brauchst dies oder das. Du musst irgendwelche Trainingseinheiten machen. Was für ein Quatsch. Woher kommt dieser Glaube? Gott selber schenkt ihn. Boah. Das Wirksammachen dieses Schecks. Du sagst, ja, ich habe es verstanden, hier, und ich glaube auch hier, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen, in der Seele. Ich glaube, ich habe es verstanden, aber wie soll ich das denn machen? Mein Glaube reicht nur von 12 bis mittags, das, was ich bringen kann. Und dann habe ich wieder Zweifel, dann habe ich wieder das, und dann sage ich, kann Gott so ein Typ wie mich ertragen? Und dann schwächle ich wieder rum und habe wieder das getan, was Gott nicht möchte. Wie kann ich glauben? Gott selbst schenkt ihn. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Ja, aber woher kriege ich diesen Glauben? Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gott gibt euch das. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, geht es hier weiter. Heißt das, bleib doch passiv. Da kannst du eh nichts machen. Bist ein Gauner. Gott macht ja alles. Da muss ich wohl abwarten. Nein, Gott ruft. Gott ruft. Er sagt, die Rettung ist vollzogen, aber wenn du sie nicht wirksam machen willst, du sagst, ja, ich will diesen Scheck annehmen und einlösen, ich will mich darauf stützen, ich will darauf vertrauen, aber ich kann nicht, sagt er, ja, ich weiß, aber das schenke ich dir auch noch. Ich schenke es dir, aber du sollst danach streben. Such nach diesem Retter Christus, frag nach ihm, du findest ihn in der Bibel, und frag liebe Menschen, die dir das noch weiter erklären können. Und dann sprich mit ihm. Dieser Christus, der ist ansprechbar. Und er sagt ganz deutlich, er wird niemand hinausstoßen, der zu ihm kommt. Niemand. Es gibt keine Ausrede. Ich kann nicht, ist keine Ausrede. Aber ist auch kein Hemmnis. Und Gott gibt seinen Geist in jeden, der diesen Glauben empfängt und der dadurch die Rettung empfängt. Gottes Geist ist in allen, die glauben und durch den Glauben Gottes wirksame Rettung erleben durften. Römer 8, 14 zum Beispiel, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und dieser Geist, der ermöglicht es uns dann auch. Das, was Johannes hier mehrfach erwähnt, wir sollen auch leben, wir sollen handeln, wir sollen bekennen. Wir sollen bekennen. Wir sollen unseren Herrn bekennen. Und dann sagen wir wieder, ja, wie soll ich das denn machen? Ja, so hier in der Sicherheit, BEG Hannover, Obergeschoss, mit vielen Geschwistern, da kann ich schön bekennen. Da kann ich das Glaubensbekenntnis mitsprechen. Aber wie ist es denn jetzt, wo es wirklich ungemütlich wird zu glauben? Jetzt, wo Glaube langsam wieder etwas kostet, wo du aufgrund von irgendwelchen Antidiskriminierungsgesetze ganz schnell einen auf den Deckel bekommst. Gegen Christen in Bielefeld läuft gerade eine Strafanzeige, weil sie Sünde benannt haben in der Fußgängerzone. Da läuft gerade Ermittlungsverfahren gegen die. Nur ein Beispiel, und das ist noch nichts im Vergleich zu der Realität der meisten Christen auf der Welt. Und dann fragst du dich ja, wie soll ich in solchen Zeiten bekennen? Ne, wenn der Pöbelmob vor der Gemeinde steht, wenn ich rausgehe, werde ich erstmal angespuckt. Da sind wir noch nicht in den Zeiten. Was denn, wenn mein Auto tiefer gelegt wird? Ein Evangelist bei uns aus der Region in Ostwestfalen-Lippe, dem wurde das Haus erstmal vollgesprüht mit antichristlichen Graffitis. Aber das ist auch alles noch soft. Aber dann überlegen wir, wie gut werde ich denn noch Bekenner sein? Was für Muckis habe ich denn geistlich? Was für einen Riesenmut habe ich denn, wenn es drauf ankommt? Und da ist das hier so wichtig. Zum Glauben gehört das Bekennen. Und wie können wir bekennen? Durch den Geist. Gott selbst zieht in uns ein, in jedem, der gläubig ist. Nicht durch irgendwelche zweite, dritte, fünfte Erfahrung oder irgendeinen Budenzauber, nein, sondern wenn du zum Glauben kommst, dann zieht Gottes Geist in dir ein. Und Gott selber zieht in dir ein. In Johannes 15 zum Beispiel erfahren wir, Vers 26, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Er wird euch belehren über mich, er wird euch erinnern an das, was ich gesagt habe, er wird euch verstehen, lehren und er wird euch vor allem leiten. Er gibt euch die richtigen Worte, er gibt euch den Mut, er tröstet euch auch. Und Gott weiß, auf wen er sich eingelassen hat mit dir und mir. Wenn wir uns an Petrus anschauen, was war das für ein Bekennensversager, als es wirklich drauf ankam? Was war Petrus für ein Bekennensversager? Was sind wir für Bekennensversager? Und ich denke, wenige von uns haben nicht die eine oder andere Situation im Hinterkopf, wo ich sage, da hätte ich Klartext reden müssen. Und es war so ein, ja, muss ja jeder selber wissen, ja, aber für mich persönlich. Ja? Und hinterher denkst du, wow, was war das denn? Das war kein Bekenner sein. Das war kein Bekenntnis. Das war nicht bekennender Christ, nein. Das war Rumgelusche und Menschenfurcht. Ja, Gott wusste das. Es ist nicht egal. Aber er wusste das vorher, dass er sich auf Leute einlässt, die manchmal in den entscheidenden Momenten nicht mal auf den Geist hören wollen, der in ihnen wohnt, der ihnen Mut macht, der ihnen die richtigen Worte gibt, sondern auf sich selbst gucken und auf die ganzen Menschen schauen, anstatt auf ihren Herrn. Das wusste er. Aber er lässt uns wachsen. Und er gibt uns, wo es wirklich wichtig ist, gibt er uns dann das rechte Bekenntnis. Und er kann auch unser schwächstes Bekenntnis sagen, was war das denn von mir? Naja, ich habe es ja irgendwie das Richtige gesagt, aber so rumgestottert und so unsouverän und alles. Hey, und sogar das kann Gott gebrauchen. Selbst dein und mein Rumgestammel, meine und deine schwachen Worte und all das, ich hätte es doch wirklich besser machen können, Gott kann es trotzdem gebrauchen. Und wie gut, dass er uns deutlich macht, hey, ich habe dich gerettet und diese Rettung ist durch den Glauben aktiv geworden und ich halte an dir fest, das wird nämlich deutlich dadurch, dass ich selber bei dir einziehe mit meinem Geist und dich durchtrage durch diese Zeit, bis du nach Hause kommen darfst. Glauben und Bekennen gehören fest zusammen als Einheit und beides hängt an Gottes Geist. Und das Bekenntnis bestätigt unseren lebendigen Glauben, nämlich, dass Gottes Rettung für uns wirksam geworden ist. Also ne, Vers 15 aus unserem Predigtext. Wenn nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und hier steht nicht, wenn du immer brav bekennst und wenn du nicht immer brav bekennst, dann bist du abgefallen. Nein. Sondern Gott ist in dir eingezogen und er hilft dir, dass du überhaupt bekennen kannst. Er hilft dir, dass du ihn bezeugen kannst. Nur er kann das bei dir schenken. Jetzt kommen wir zu unserem Fazit. Und das Fazit, das finden wir in unserem Predigtext in Vers 16. Das ist der Kern. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer ist ein Christ? Ein Christ ist, wer die einseitige Liebe Gottes erkennen durfte und auf sie vertraut, auf sie vertrauen will. Das ist nämlich Glauben. Vertrau auf Gottes einseitige Liebe. Und das ist das Gute, du musst nicht mehr denken, schaffe ich das, bringe ich das, ziehe ich durch, halte ich durch, wie wird es erstmal wenn? Nein, die Angst musst du nicht mehr haben. Die Angst musst du nicht mehr haben. Denn Gott zeigt, ich habe mich für dich entschieden. Ich habe Ja gesagt trotz dir. Ja zu dir trotz dir. Und ich schenke dir Leben statt Gericht. Ich schenke dir Leben statt Gericht. Geschenkt. Gnade. Nicht wegen dir, trotz dir. Gnade. Echtes Leben. Und das ergreifst du, wenn du darauf vertraust. Wenn du Ja sagst, ich hab's nötig. Ich nehme diesen Scheck für mich und bezahle damit meine Schulden. Und darauf baue ich jetzt mein Leben. Das ist jetzt mein Fundament meines Lebens. Dass das wahr ist. Dass das alles ändert bei mir. Dass ich jetzt mit Gott und unter Gottes Gnade leben darf, anstatt mich vor ihm zu verstecken und wegzulaufen und Angst zu haben und mir Götzen zu züchten und zu erhalten. Raus aus den Lügen, raus aus der Finsternis. Das bedeutet das. Und all das, wo deine Fragezeichen stehen bleiben, die Fragezeichen, wie soll ich, wie kann ich, wie werde ich? Sagen, nein, nicht du, nicht ich, er selbst. Er bringt alles zum Ziel. Er vollendet all das. Er trägt durch. Er hat die Lösung. Was gibt uns das? Das gibt uns die Freiheit, wenn wir das erleben durften, dass wir eben nicht mehr um uns selber kreisen müssen, nicht mehr auf uns selber schauen müssen, sondern Doppelgebot der Liebe, Matthäus 22. Auf ihn selber, ihn lieben. Sagen, ja, ich will. Obwohl es mir manchmal so schwer fällt oder so oft so schwer fällt. Obwohl ich so Stückwerk nur bringen kann. Ich will Gott an erste Stelle setzen, so gut ich nur kann. Wie gut zu wissen, dass Gott den Rest dazu bringen wird, beitragen wird. Und ich will meinen Nächsten lieben wie mich selber. Und auch da sehe ich schaffe das nicht vollständig. Aber Gott möchte, dass du all das gibst, was du hast. Gott möchte nicht, dass du das gibst, was du nicht hast. Das wäre abstrus. Gott weiß, was du kannst und was ich kann und kennt unsere Grenzen. Aber er sagt, wo es an dir liegt, liebe deinen Herrn und liebe deinen Nächsten. Weil du musst jetzt nicht mehr unsicher sein. Du musst keine Angst mehr haben. Du musst nicht mehr auf dich schauen, sondern diese Doppelperspektive, vertikal auf deinen Herrn und horizontal auf deinen Nächsten. Du bist frei gemacht, zu lieben, wirklich zu lieben. Dieses Vertrauen auf Gottes einmaliges Handeln, das macht Tote lebendig und bewahrt vor dem schrecklichen Gericht. Gott sandte seinen Sohn als Retter. Warum? Weil er es wollte. Das ist Weihnachten. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.